Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe von Guten Morgen, dem Podcast von Backstage Classical. Heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue, auf den ich sehr neugierig bin, Valentin Schwarz. Der Regisseur probt gerade in Bayreuth die Wiederaufnahme seines durchaus umstrittenen Ring des Nibelungen. Und dann wird er noch einmal in seiner Heimat im Salzkammergut im Sommer durchatmen, weil dann tritt er die Intendanz des Nationaltheaters, des Deutschen Nationaltheaters in Weimar an, und zwar als Teil einer Führungsspitze, eines Führungstrios, in dem neben Valentin Schwarz auch Dorian Dreher und Timon Jansen beteiligt sind. Welche Rolle spielt das Theater in einem Bundesland wie Thüringen, wo bekanntermaßen Björn Höcke relativ erfolgreich mit seiner AfD ist, wo die Kulturpolitik der Kultur nicht immer förderlich und wohlgesonnen scheint? Ja, und welche Relevanz hat das Theater da? Wie kann man das Theater in der Bevölkerung verankern? All das möchte ich besprechen mit Valentin Schwarz, der sitzt neben mir, und ich sage einen wunderschönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Brüggemann.
Weimar ist die nächste große Station. Wie ist denn das so? Als Intendant hat man Anwesenheitspflicht, Sie sind schon eingezogen und Sie fühlen sich wohl?
Intendanz heißt Präsenz. Das hat mir Jossi Wieler gelehrt in Stuttgart. Das ist ganz wichtig, dass man als Intendanz und auch zu dritt als Teamintendanz vor Ort ist, ein Theater miterlebt und ansprechbar ist auch für die Personen dort vor Ort natürlich.
Ich bin ja so eher typischer Deutscher und deshalb nur Weimar-Tourist. Ja? Also ich kenne diese Stadt wirklich nur von ein paar Theateraufführungen und weil ich mal mit dem Fahrrad durchgefahren bin. Und es ist natürlich auf der einen Seite diese ganze Weimarer Klassik, die man da im Kopf hat, dann das Bauhaus, das vertriebene Bauhaus, dann natürlich das Nationaltheater, das da steht. Aber irgendwie verbindet man, also ich jedenfalls, mit Weimar auch immer irgendeine bildungsbürgerliche Spießigkeit. Kann man das so sagen? Und wenn ja, welche Rolle spielt denn dieses Theater zwischen dieser Front des Altehrwürdigen und des nötigen Aufbruchs?
Manche sagen mit gewissem Unterton, Weimar ist die deutscheste Stadt. Und die meinen damit, dass es die deutsche Widersprüchlichkeit wahrscheinlich am besten vereint. Das heißt, sie erwähnen Goethe, sie erwähnen die Weimarer Klassik, natürlich diese Kulturstätte, dieser Schmelztiegel an der Ilm und gleichzeitig Buchenwald daneben. Und in dieser Dialektik bewegen wir uns zwischen Kunst und Verbrechen, hat sich der deutsche Geist vielleicht hervorgewagt. Und hier ist das Nationaltheater natürlich eine Art Repräsentant dieser ganzen Geschichte und gleichzeitig aber auch ein Erneuerer. Und ja, Weimar ist, glaube ich, die einzige Stadt in Deutschland, wo man sich auch nicht fragt, ob man die Klassiker spielen soll, sondern nur, wie man sie spielen soll. Und in dieser Hinsicht haben wir uns als Teamintendanz dazu entschlossen, auf diese Frage auch eine Antwort zu geben.
Und man kann es ja auch verstehen, wenn man als Stadt dann sagt, oder als Stadtgesellschaft, ich habe die Schnauze voll, immer diese Bürde der Zerrissenheit. Warum muss ich denn hier in meiner schönen kleinen Stadt eigentlich immer diese Kämpfe austragen um die deutsche Identität? Und dann kommen dann natürlich Theatermacher, die sagen, naja, unsere Aufgabe ist, genau an diesem Ort diese Kämpfe auszutragen. Ist das eine Reibung, die Sie jetzt schon spüren im Vorfeld?
Also die Neugier und die Erwartungen sind natürlich groß nach 12 Jahren Hasko Weber. Was entsteht da, was kommt da Neues? Wir hatten jetzt unser Vorbereitungsjahr, wo wir uns sehr, sehr intensiv natürlich auch nochmal mit der Stadt beschäftigt haben. Ich persönlich kenne die Stadt schon, auch aus meiner Biografie. Ich war dort 2 Jahre als Regieassistent von 2011 bis 2013 selber tätig am Theater. Aber die Begegnung mit dieser Stadt ist auch immer ganz neu und unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Gruppen man spricht. Und dieser Geist der Begegnung, auf die Leute zuzugehen, zu sagen, hey, wir sind ja nicht alleine als Theater, sondern es gibt ganz, ganz viele Player auch im kulturellen Bereich. Und ich spreche nicht nur von der Klassikstiftung, von Buchenwald, von den tollen Kunstuniversitäten, sondern ich spreche auch von kleineren Initiativen. Ich spreche vom Stellwerktheater in Weimar, wo Kinder- und Jugendtheater für Kinder und Jugendliche von Kindern und Jugendlichen gemacht werden. Ich spreche von der Bürgerstiftung, die ganz, ganz viele Projekte auch startet mit Begegnungen, wie sich Theatergänger sozusagen jemanden anders holen können und dadurch eine Art von Doppelung entsteht. Von der Diakoniestiftung, die Theater für Kindergärten anbietet. Ganz, ganz viele Initiativen, die gemeinsam diesen Kulturauftrag erfüllen. Und in diesem Dialog merkt man, wie unterschiedlich natürlich auch die Interessen sind und wie unterschiedlich die Erwartungen auch an ein Nationaltheater und diese Widersprüchlichkeit, diese Ambiguitäten auch darzustellen, auch damit umzugehen, auch aktiv reinzunehmen in die Diskussion, in die Programmatik. Ich glaube, dafür stehen wir auch, dass wir zu dritt hier sind.
Keine Angst, wir reden gleich auch noch über Ihre Programmatik und über das, was Sie vorhaben und auch über die Öffnung und das Zusammenspiel mit der Stadt. Aber lassen Sie uns noch einmal gucken, woher man kommt und was das überhaupt für eine Stadt ist. Also momentan noch, ich weiß nicht, ob es noch jetzt so ist, aber vor 3 Wochen, glaube ich, wenn man nach Weimar gefahren ist und vor dem Nationaltheater stand, stand da immer noch dieser Slogan Diplomatie, Ausrufezeichen, jetzt Ausrufezeichen, Frieden. Ich glaube, das ist tatsächlich am 22. Februar von Ihrem Vorgänger, von Hasko Weber, da angebracht worden, in der Dramaturgiesitzung als Reaktion auf den Großangriff auf die Ukraine. Wird dieses Plakat da hängen bleiben oder sagen Sie, nee, wir brauchen jetzt mal einen anderen Approach dazu?
Also bei Theater gehört immer dazu, bei dem Wechsel auch in gewisser Weise
ein das klingt nach Diplomatie. Ja. Frieden jetzt. Ja.
Einen neuen Spirit auch einzueignen. Unser neuer Spirit bedeutet erstmal, dass wir durch unsere Programmatik und durch unseren Dialog Geist sozusagen wirken wollen. Das bedeutet gerade natürlich, bevor wir jetzt Premieren haben, wollen wir nicht Botschaften in die Stadt bringen, die wir vielleicht dann zurücknehmen müssen, sondern aktiv sagen, jetzt das erste Equinoctium, unser erstes Theatereröffnungsfestival,
kommt gleich dazu, ja.
Haben, da startet dann sozusagen unsere Botschaft, da startet das, was wir sind.
Das heißt, Sie entrümpeln sozusagen einmal das Theater und versuchen, etwas Neues aufzubauen.
Definitiv.
Weil das war ja schon ein Zeichen, ne? Das ist ja dann auch aus der damaligen Situation verständliches Zeichen und dann hing das da und das ist ja auch erstmal überhaupt, dass da sowas dran hängt, zeigt ja, das Theater ist Ort des Diskurses, soll Reibung erzeugen auf dem schönsten Platz, da mit Goethe und Schiller davor. Aber genau, da sehen wir auch schon das zweite Spannungsfeld einer Stadt wie Weimar. Wir erleben das in vielen Theatern in Thüringen momentan. Thüringen für viele schon Höckeland, ja, also die Wahlen werden dann zeigen, wie viel da dran ist oder wie viel nicht. Aber auf jeden Fall setzt so ein populistischer Politiker wie Höcke schon eine Stimmung auf jeden Fall, ne? Und zeigt auch, was für eine Latenz, Sie haben schon gesagt, das typisch Deutsche, ja, die 20, 30, vielleicht sogar mehr, 40% da sind. Wie reagieren Sie als Künstler in einem Land, das ja auf der anderen Seite die unbedingte Freiheit der Kunst fordern will, auf diesen Zwiespalt?
Also es ist sehr schön zu sehen, welcher Kampfgeist, ich will jetzt nicht Widerstand gleich sagen, aber welcher Kampfgeist natürlich auch entsteht in der Dringlichkeit, sich als Kulturinstitutionen in Weimar zu präsentieren. Und da geht es eben gar nicht darum, ach, wir haben hier das künstlerische Programm, was so humanistisch ist oder so. Ja, das gehört natürlich dazu, aber es ist gleichzeitig die Wirkung, die ein künstlerischer Ort überhaupt erzeugen kann. Und da geht es vielmehr um einen Ort der Begegnung, um ein Zentrum, wo es nicht unbedingt jetzt Diskurs sozusagen den Vorrang geben muss, sondern nur ein Zusammenkommen. Und diese Orte, die werden ja viel weniger heutzutage in unserer Zeit. Orte, die dieses anlasslose Begegnen haben, dieses Treffen, ohne dass man jetzt gleich sich sozusagen einem Kulturprogramm hingeben muss oder in eine Art von Richtung gedrängt wird, sondern im Gegenteil, ein Zusammenkommen. Und diesen Geist, den spüren ganz viele Institutionen auch in Thüringen. Wir haben die glückliche Situation erstmal natürlich, dass unser Kulturminister Herr Tischner sehr, sehr stark auch hinter dem Nationaltheater steht. Sehr, sehr stark sagt, das DNT ist ein großer Teil der kulturellen, des kulturellen Gesichts von Thüringen und Weimar. Die Staatskapelle ist das A-Orchester Thüringens, also der Wille zur Kunst, der Wille zur Kultur, der ist erstmal gegeben.
Aber trotzdem müssen Sie sich ja strategisch etwas überlegen. Also es gibt ja unterschiedliche Modelle, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Entweder ist man tatsächlich das Protesttheater, ja, und sagt, wie hieß es in diesem Weidel-Interview, scheiß die AfD oder was weiß ich was, ja, ist ja auch Schnurz. Oder man sagt, nee, wir sind als Kultur ein Raum, in dem wir, was Sie eben sagen, Begegnungsstätte für alle sind und alle Türen aufmachen. Das muss man ja sich im Vorfeld wahrscheinlich überlegen. Was will man da sein? In welche Richtung tendieren Sie da?
Also als Theater müssen wir Haltung zeigen. Als Theater sind wir nicht dafür da, eine, ja, wie auch immer, schwierige Stimmung nur zu reproduzieren, sondern wir müssen auch eine Position einnehmen. Wir müssen auch sagen, wir stehen für eine öffentlich freiheitlich-demokratische Ordnung und Grundverfassung und deshalb ist es für uns notwendig, diese Werte, die im Grundgesetz uns offen stehen, diese Werte zu verteidigen. dazu gehört, diesen Raum des Austauschs zu gewährleisten. Dazu gehört, dass man sich öffnet und die allen Menschen einen Raum gibt, sich mit uns sozusagen in Dialog zu bringen. Dazu gehört natürlich nicht rassistische Hetze und dazu gehört nicht die Möglichkeit, Ansprüche und Schwierigkeiten abzuleiten aus dem Grundgesetz, die Richtung Hetze gehen, die Richtung einer Trennung der Gesellschaft gehen, sondern im Gegenteil, es geht darum, Menschen anzusprechen, die überhaupt ansprechbar sind, mit Menschen in Dialog zu treten, die sich öffnen können, die genauso wie wir sagen, Dialog bedeutet, auch von der eigenen Meinung vielleicht ein bisschen abzustehen. Und diesen Geist, den wollen wir befördern.
Klassischen Humanismus von Goethe und Schiller eigentlich, wenn man das so sagen will. An dieser Frage bindet sich ja auch eine andere Frage noch. Also gerade in der AfD und gerade in Ostdeutschland wird oft über Kultursubvention bzw. staatliche Kulturförderung gesprochen, dass sie abgeschafft oder wenigstens gestrichen werden soll, beziehungsweise dass nur noch Sachen gefördert werden sollen, die dann auch diesem deutschen Ideal oder es wird immer getrennt, glaube ich, zwischen Volkskunst und Systemkunst, ja, also als wenn es sowas wie eine Bauchvolkskunst gäbe, das werden wahrscheinlich Helene Fischer oder so, keine Ahnung, was das sein soll. Aber die absurde Situation besteht ja nicht darin, dass die AfD das fordert, sondern die absurde Situation besteht ja darin, dass wir auch klamme Kassen haben und inzwischen auch jeder Politiker, jede Politikerin, die in der Kultur Verantwortung trägt, vor der Frage steht, verdammte Hacke, die Kohle ist halt auch nicht da. So, und jetzt passiert ja etwas Interessantes, gerade im Osten, dass eine Forderung nach weniger staatlicher Unterstützung von Kulturinstitutionen in eine Zeit fällt, in der es tatsächlich auch von anderen Parteien umgesetzt werden muss, aber nicht aus politischem Grund. Wie stehen Sie als zukünftiger Teil der Intendanz in Weimar zu diesen Diskussionen um Kohle? Also wie vertritt man das?
Also erstmal gibt es den ganz glücklichen Zustand, dass wir in Thüringen eine Finanzierungsvereinbarung haben mit allen Theatern, die am Nationaltheater speziell bis 2030 die Finanzierung sichert. Das ist erstmal eine Voraussetzung, um Kultur und Kunst schaffen zu können. Das bedeutet gleichzeitig auch eine Verpflichtung, sehr, sehr sorgsam mit diesem Geld umzugehen, mit diesem Steuergeld und gleichzeitig auch die Notwendigkeit, kooperativ zu denken. Genauso wie es in der Finanzierungsvereinbarung auch vermerkt ist. Wir haben als Nationaltheater Weimar die Verpflichtung, mit anderen Theatern gemeinsam zu kooperieren. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur Weimar zu beglücken, sondern auch den gesamten Thüringer Raum. Und daneben gibt es dann auch gewisser Ferne die Generalsanierung des Nationaltheater Weimar.
Stimmt, das ist ja auch noch ein Problem. Ja.
Und diese Finanzierung ist ebenso gesichert. Ja, diese 167 Millionen Euro von Bund und Land sind die Voraussetzung dafür, dass wir zukunftsfähiges Theater in Weimar erleben können. Das sind die Parameter, die wir jetzt vorfinden und mit denen wir unsere Intendanz antreten.
Aber überhaupt diese Diskussion um das Geld, also um die Frage von, soll sich ein Staat in der Form noch Kultur leisten? Und wir sehen, dass es perspektivisch mit Sicherheit Diskussionen darum gibt. Also wir fängt ja an in Städten wie Berlin, ja, also wo Joe Schallow einen großen Vormarsch gemacht hat und dann zum Glück zurückgepfiffen wurde. Und jetzt wird aber ja in ähnliche Richtung nur diplomatischer eingeschritten. Also einfach auf Grundlage dessen, dass das Geld fehlt. Glauben Sie, dass wir perspektivisch uns diese Art von staatlich unterhaltener, und das heißt ja, wir alle leisten uns Theater in Deutschland, was ja auch wirklich einmalig ist in der Welt, leisten werden können, müssen, sollten oder diskutieren müssen?
Also Diskussionen wird es geben und die Glaubwürdigkeit, die Legitimation von Theater wird sich daraus ergeben, ob man auch als Theater dieses Theater für die gesamte Stadtgesellschaft anbietet. Das heißt, ob man als Alleinversorger, wie wir das in Weimar versuchen, wirklich von jung bis alt alle Menschen anzusprechen und in jeden Bildungshorizont sozusagen hineinzuschauen und gleichzeitig eben einen Ort zu haben, der nicht nur als kultureller Ort, sondern eben auch als Begegnungsraum diese Vielfalt der Stadtgesellschaft abbildet. Dann kann, glaube ich, eine ganz, ganz klare Legitimation entstehen, zu sagen, wir sind unverzichtbar. Dass daneben das Geld eine Rolle spielt, dass daneben natürlich die Notwendigkeit von Diskussionen aufploppen, dass wir uns auch sozusagen finanziell in eine Lage bewegen, wo wir gemeinsam mit der Politik entscheiden müssen, wofür wir dieses Geld ausgeben, wofür wir als Gesellschaft stehen. Da sind wir, glaube ich, nicht der berühmte Goldrand auf der Tasse, sondern wir sind, glaube ich, mittendrin. Und das muss das Theater, das muss jede Kulturinstitution immer wieder zur Beweis stellen.
Das haben wir schon eine Viertelstunde gehört, dass Valentin Schwarz als Regisseur auch als Teil der Intendanz sehr diplomatisch sein kann. Wir hatten im Podcast vor kurzem sowohl Stefan Herheim als auch Tobias Kratzer, zwei Regisseure, die dann in Intendantenfach nicht nur gewechselt, sondern es parallel machen, ja. Und lustigerweise zwei ganz unterschiedliche Ansätze haben. Herheim, der sagt, ey, ich möchte im Theater an der Wien ein Theater schaffen, in dem Grundsätze bestehen, die ich als Regisseur nirgendwo anders finden konnte. Kann er natürlich mit dem Stagione-Prinzip auch viel leichter machen. Und Tobias Kratzer, der sagt, nee, mich interessiert eigentlich die Inszenierung des Theaters als Form von Überinszenierung hinaus. Also interessiert mich auch schon, wie gestalte ich den Raumtheater, wie organisiere ich sozusagen die Bühne vor der Bühne. Das interessiert ihn. Wie ist denn das für Sie als Regisseur, der da nach Weimar kommt? Ist es das Politische? Ist es Grundlagen für die Arbeitsschaffung? Wahrscheinlich ist es irgendwie ein bisschen alles. Aber was lockt Sie am Teil des Intendantentums sein?
Also die Verlockung ist ja erstmal die Stadt. Die Verlockung ist eben das, worüber wir jetzt die Viertelstunde verloren haben, zu sagen, Weimar, das ist ein solcher Schmelztiegel, ein solcher Reichtum, ein solcher Schatz an Kultur und Kunst, das ist zukunftsfähig und das wollen wir in die Zukunft bringen. Und das bedeutet, dass wir einerseits natürlich mit der Programmatik, worüber wir vielleicht jetzt auch sprechen werden,
sehr starken
Bezug auch zu dieser Geschichte, zu diesen Klassikern, zum Umgang auch mit Klassikern pflegen, auch durch Neubetrachtungen und gleichzeitig eben auch dieses Theater ganz klar als das Stadttheater zur Theaterstadt entwickeln sehen.
Das ist auch das Bleiben, oder? Also nicht als Regisseur kommen, inszenieren, wieder gehen, sondern Verantwortung tragen vor Ort?
So ist es. Und das ist eine Change-Mentalität, die wir jetzt mitbringen zu dritt, die sich einerseits aus unserem Anspruch als Dreierteam ergibt und gleichzeitig auch aus der Notwendigkeit, Prozess- und Produktqualität im Theater in Balance zu halten. Das heißt am Schluss, dass nicht nur der einzelne Abend zählt, sondern auch wie er entstanden ist. Und diese Möglichkeiten, Backstage sozusagen tätig zu werden und Backstage die Strukturen zu überprüfen, durch Kulturwandel, Change Management, diese Möglichkeiten, wie Theater entsteht, unter welchen Bedingungen Theater entsteht, in der Institution selber zu überprüfen, zu verbessern, das ist unser großer Anspruch.
Wo sind denn da die Knackpunkte? Also zum Beispiel auch Herheim hat gesagt, Mensch, ganz oft ist es so, da sagst du irgendwas zu und dann kommst du 3 Jahre später dahin und dann sagst du, was war nochmal, warum ist das jetzt diese Ariadne nochmal und weiß gar nicht mehr, die Sinnhaftigkeit von vor 3 Jahren ist eigentlich schon vorbei. Er hat gesagt, das ist etwas, was ihn gestört hat am Backstage-Theaterbetrieb. Was wären denn so die Knackpunkte, wo Sie als Regisseur aus Ihrer Erfahrung sagen würden, wenn wir das in Weimar anders schaffen würden irgendwann mal, das wäre schon ganz cool.
Also gleichzeitig ist es vor allem ein Respekt den Ensembles gegenüber. Das bedeutet, dass wir diese Gastkünstler und Gastkünstlerinnen, die wir einladen und das Haus selber in Balance sehen. Dass die Ansprüche gleichbedeutend und gleich wichtig sind, dass man nicht eine gegen den anderen ausspielt, sondern eben die Menschen, die neu an Haus kommen, genauso ernst nimmt wie die Menschen, die hier arbeiten. Und es war tatsächlich auch meine Erfahrung, oft an Theater zu kommen, wo man versucht, eine tolle Produktion zu machen, tolle Probenatmosphäre schaffen kann, gemeinsam mit den Menschen Spaß hat und Lust und Laune. Und gleichzeitig nach der Premiere, das Abnabeln, das Kind wird flügge und man ist weg und man weiß nicht, ob man Prozesse gestaltet hat, die sozusagen bleibend sind. Und dieser Wunsch in diesem Genre, das so sehr auf den Moment baut wie Theater, dort auch bleibende Akzente zu setzen, bleibend zu sagen, es geht auch um die 400 Mitarbeitenden, die tatsächlich hier in diesem ganzen Theater arbeiten und nicht nur auf der Bühne stehen, das ist der große Anspruch.
Jetzt sind wir endlich auch beim Programm, ja, weil ich glaube, das spiegelt sich dann ja tatsächlich in Ihrer Dramaturgie und dem Konzept, was Sie vorgestellt haben, tatsächlich wieder, dass das Theater nicht nur für die Gäste, die dort spielen und für die Mitarbeitenden, die da vor Ort sind, sondern tatsächlich auch geöffnet wird, auch der Backstage-Bereich für die gesamte Stadt. Eine Sache ist, das, wie nennen Sie das, Kontraspiel, ist glaube ich das offene Foyer, in dem Sie da gesagt haben, jeder kann eigentlich kommen und in diesem Foyer tun, was er möchte.
Ja.
Ungefähr.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ort. Das Theater ist ja mit der Goethe- und Schiller-Statue am Theaterplatz das meist fotografierte Gebäude erstmal. Und dann merkt man, dieser tolle Ort, der ist nur am Abend offen. Der ist nur dann offen, wenn die Vorstellungen stattfinden. Und dieses tolle Gebäude, dieses Foyer, dieser Balkon mit einladenden Stühlen und Sonnenschirmen, der steht uns sozusagen noch nicht zur Verfügung. Und das ist ein sehr, sehr großer Anspruch, den wir an die Zukunft stellen, genauso wie es auch schon viele Bibliotheken und viele Museen machen, untertags Menschen anlasslos sozusagen reinzubringen.
Skandinavien gang und gäbe, oder? Also da, es gibt kein Konzerthaus überhaupt, das überhaupt nur noch der Opernhäuser gibt, gibt es ja schon gar nicht mehr, sondern es ist immer noch das Konzerthaus, das Restaurant, das, die Kunstausstellung, also das ist ja schon, wird ja in Skandinavien schon längst zusammengedacht, da sind wir einfach wahnsinnig weit hinten, oder?
Absolut, und da kann man die Menschen dann direkt aus der Kassenhalle abholen, wo sie ohnehin sozusagen reingehen und sagen, hey, pass mal auf, hier oben gibt es nochmal einen schönen Raum, da könnt ihr Karten spielen, da könnt ihr vielleicht in die Bücherecke, die Kinder machen die Hausaufgaben, die Großeltern machen Yoga, und diese Verbundenheit dieser Stadt mit dem Theater auch nochmal ein bisschen ja, zu schärfen und gleichzeitig auch die Möglichkeit zu haben, pass mal auf, wenn ihr dann am Abend noch da seid, vielleicht habt ihr auch Lust auf eine Vorstellung, also diese Niedrigschwelligkeit noch ein bisschen zu befördern, zu sagen, Theater ist kein heiliger Bau, wo man nur in Abendgarderobe und zu speziellen Preisen hineinkommt. Im Gegenteil, da kann sich jeder treffen und wir wollen der Stadt diese Möglichkeit auch geben.
Das ist die Öffnung nach außen, aber es gibt natürlich auch eine Öffnung nach innen, und jetzt muss ich dieses Wort ablesen, Equinox. Was heißt denn das überhaupt da?
Die Tag- und Nachtgleiche auf Latein, das Äquinoctium. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Ja, das ist ja auch so eine Erfahrung, die man manchmal so hat nach einer...
Sehr bürgernahe, so ein Wort zu nehmen, ja.
Und gleichzeitig sind wir in der Bildungsstadt Weimar.
Ja klar, Entschuldigung, deshalb wohne ich da näher.
Also ein Theaterfestival, das wir zweimal im Jahr anbieten, wo wir die Ensembles feiern, Tag und Nacht durchspielen, ein Wochenende uns zumuten gemeinsam als Start, hier gleich bei der Eröffnung. Ankunft und Auftritt heißt unser erstes Thema. Ein bisschen augenzwinkernd auch die 250-jährige Ankunft von Goethe in Weimar thematisieren. Natürlich unsere eigene, aber auch den neuen Spirit. Und dort wirklich im Musiktheater, im Schauspiel, in Konzert, in verschiedenen Genres diese Ensembles zusammenkommen zu lassen. Auch mit den neuen Gesichtern, die wir natürlich präsentieren, und der Stadt die Möglichkeit des Feierns zu geben.
Und ist dann auch eine Insel, in der man klar machen kann, das Theater geht auch nach draußen. Also ich glaube, das sind wirklich viele europäische Produktionen, viele junge Regisseurinnen und Regisseure. Also etwas, was auch einen Aufbruch von Theater machen als Ausrufezeichen da in die Stadt stellt?
Ja, offener Geist und offene Perspektive, immer natürlich auch mit einem gewissen Rückgriff auf das, was uns ausmacht. Und es sind die Klassiker und Klassikerinnen, die wir in Weimar zeigen, aber gleichzeitig eben nicht nur als Reproduktion, sondern auch manchmal ein bisschen entstaubt, ein bisschen entkernt und sehr, sehr oft in Dialog gesetzt. In Dialog gesetzt mit der Stadt, in Dialog mit uns, in Dialog aber auch mit ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern, weil Klassiker heißt ja nicht nur geeignet zur Schullektüre, sondern heißt vor allem auch Inspiration über Generationen hinweg für neue Werke.
Klassiker zeigen ja auch, dass man Klassiker schaffen kann und dass Klassiker nie immer Klassiker waren. Also die waren ja auch mal wilde, verrückte, unorthodoxe Stücke, die in der Stadt standen. Und wenn Sie sagen Dialog, Sie selbst machen eine Produktion Faust und Hélène, das ist Musik von Boulanger mit Texten von Schwab, und der Subtitel ist Mein Brustkorb und Mein Helm. Ich brauche ein dramaturgisches Begleitbuch.
So, noch ein bisschen auseinanderklamüsert. Also die Produktion heißt tatsächlich Faust, Mein Brustkorb, Mein Helm. Das ist das Stück von Schwab, und Faust et Hélène ist von Lili Boulanger. Ja, zwei Werke, zwei kontrastierende Werke, ein Kontrastspiel, die an einem Abend zu sehen sein werden, eine Kantate und ein Schauspiel, und gleichzeitig ein großer Themenkomplex Faust und Co., den wir etablieren werden als Reihe, wo wir eben Faust auch neben Goethe uns angucken und sehen, was da abseits so mit diesem Stoff gemacht wurde. Und gerade dieser Abend wird natürlich sehr, sehr neu sein für Weimar, und gleichzeitig diese verschiedenen Gruppen, diese Ensembles, die Staatskapelle zusammen an dem Abend zu sehen sein. Und die Möglichkeit, dass man immer wieder mit Augenzwinkern und viel Liebe zur Assoziation Bezüge zu unserem Goethe und unserem Pudel herstellt, das wird gegeben sein, und gleichzeitig auch ganz viele neue Farben.
Also man merkt schon, es wird spannend werden auf jeden Fall. Es wird Reibung geben, es wird neue Perspektiven geben. Lassen Sie uns nochmal ganz kurz zurück. Wir treffen uns jetzt hier im Bayreuther Festspielhaus. Auch auf Erfahrungswerte kommen. Ja? Also das ist vielleicht auch ganz interessant. Als Sie hier den Ring vorgestellt haben, kann man zusammenfassend, glaube ich, sagen, viele Leute haben nicht gleich einen Zugang gefunden zu der Produktion. Ging mir auch übrigens so. Und dann hat Bayreuth aber ja diese Möglichkeit, jedes Jahr wiederzukommen und zu gucken, was mache ich. Ist das ein Prozess auch von Selbstreflexion? Also man kommt ja wahrscheinlich mit einem Konzept, von dem man logischerweise überzeugt ist, was man auch lange erarbeitet hat, und sieht man, so richtig gegriffen hat das noch nicht. Und dann muss ja auch sowas einsetzen wie, ja eben, Selbstbefragung, wie kann ich öffnen, wie kann ich mich verständlicher machen, wie kann ich etwas, von dem ich glaube, dass es eigentlich im Kern richtig ist, den Leuten wieder bringen. Ist das etwas, was man in Bayreuth lernen kann, dass man die eigene Idee und den eigenen Intellekt öffnen kann, um publikumswirksamer zu werden?
Also diesen Schritt, den geht man ja in jeder Probe. Also das, was Sie beschreiben als Konzept, das man mitbringt, das wird das sowieso in Dialog gesetzt, ständig mit den Darstellerinnen auf der Bühne und allen anderen Mitarbeiterinnen, die man bei einer Produktion als Begleitung mitnimmt, auch mit seinem eigenen Team natürlich. Bayreuth ist schon besonders, weil natürlich hier so aktiv auch die Möglichkeit gegeben wird, diesen Reflexionsprozess anzustoßen und den zu nutzen. Das war immer eine sehr große Lust auch für mich, diese Jahre und auch ganz wehmütig schon dieses letzte Jahr. Es gehört zur Herausforderung auch von Theater, die Premiere nicht als ein Endstadium zu sehen. Das ist nicht das Ergebnis einer Produktion, sondern jede Vorstellung ist anders. In jeder
Ist ja für den Regisseur oft so, oder? Also nach der Premiere reisen Sie für gewöhnlich ab, oder?
Tragischerweise.
Sie können nicht überall bleiben, ja?
Tragischerweise. Gleichzeitig geht es ja auch um ein Vertrauen, um ein Ensemble, das die Ideen mitträgt, die Ideen verkörpert, um Regieassistierende, die diese Produktion genauso begleitet haben. Und dann aber immer wieder neu drauf zu gucken und zu sehen, ach, jede Produktion hat auch ihre Zeit und hat auch ihre Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Das ist ein Prozess, den wir, glaube ich, alle mit großer Neugier dann begleitet haben. Und dann nehme ich natürlich mich da mit rein und mein Team, das sich jeden Winter zusammengesetzt hat und diesen Ring nochmal neu angeblickt hat. Das sind die vielen neuen Sängerinnen und Sänger, die uns jedes Jahr neu in der Ringfamilie dazustoßen, die neue musikalische Leitung und am Schluss vielleicht noch das Publikum.
Ich frage das auch gar nicht wegen des Ringes, sondern ich frage das auch wegen der Erfahrung als Intendant oder Teil des Intendanzteams, das man dann ja ist, weil das ja auch oft, finde ich, in diesem deutschen Stadttheatersystem zu kurz kommt, dass auch die Theaterleitung flexibel sein muss. Ja? Also dass es sozusagen nicht nur darum gehen kann, ein eigenes Konzept dahin zu legen, sondern dass es ja, wenn man Dialog mit einer Stadtgesellschaft ernst nimmt, natürlich auch eine Reaktion ist und vielleicht auch eine eigene Veränderung schaffen kann. Wie sah die im Ring aus und wie kann die auch im Dialog eines Intendanten aussehen?
Ja, jetzt kommen wir zur eigentlichen Struktur dieser Intendanz, weil es eine Teamintendanz ist. Das heißt, wir haben uns hier mit Dorian Dreher und Timon Jansen zu dritt beworben für dieses Theater. Bewusst gesagt, wir wollen keine Generalintendanz, sondern wir sind ein Team und wollen gemeinsam Entscheidungen treffen. Und das bedeutet eben, dass man auf der einen Seite zwar operativ weitgehend klassisch unterwegs ist, Dorian Dreher als Operndirektor, Timon Jansen als Schauspieldirektor, ich sozusagen als spartenübergreifender Kommunikator und nach außen, aber strategisch diese ganzen Entscheidungen wie Spielplan, wie Überprüfen von Repertoire, Ensembleentscheidungen gemeinsam treffen muss. Und dieses gemeinsame Treffen bedeutet natürlich ganz viel Aushandlungsprozess, ganz, ganz viel Dialog und gleichzeitig ganz, ganz viel Widerspruch.
Also in erster Instanz.
Erster Instanz. Und innerhalb dieses Teams kommt man quasi gar nicht in Gefahr, den allein.
Das ist wirklich neu für Thüringen, muss man sagen. Ja? Also da gibt es Theater, wo das anders läuft.
So ist es. Und bei uns ist es die Struktur, die dem schon vorbaut, die sagt, wir haben schon sozusagen das Korrektiv eingebaut. Und das ist ganz spannend, weil dieser streitbare Geist, sich nicht nur zusammenzuraufen, sondern ganz bewusst auch aktiv jede Entscheidung bewusst zu tragen, ganz, ganz viele Prozesse schon im Vorfeld, ich würde sagen, entschärft und die Möglichkeit gibt, verschiedenen Entgegnungen zu antworten, bevor sie sozusagen schon gestellt werden. Und in diesen Prozessen, diesem Teamprozess, übertragen wir dieses Konzept immer mehr auch auf die Theaterstruktur an sich. Das heißt, wir haben hier ein Team Change mit 3 Referentinnen, die uns hier begleiten, aber auch die einzelnen Abteilungen sind natürlich gefordert, in einer sehr, sehr guten Feedback- und Fehlerkultur diesen Geist einzubringen. Und dieses Einbringen, diese Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich anders drüber denke, bin ich auch dazu angehalten, mit meinem Fachexpertenwissen da anders ranzugehen, das wollen wir ganz, ganz stark befördern.
Was ja auch seit 2025 ist schon irgendwie auch so eine Zeit, dass man gemerkt hat, dieses alte patriarchalische Stadttheatersystem hatte jetzt so viel Anfälligkeiten und Probleme, was Führungskultur betrifft, was aber auch künstlerische Entwicklungskultur betrifft, dass man tatsächlich antritt und sagt, lass uns doch mal Stadttheater neu denken.
Also es gibt ja so viele Theater und gleichzeitig gibt es doch noch relativ wenige Modelle, die dahinter stehen. Und das war auch großes Thema jetzt bei der Tagung des Bühnenvereins, weil der Wunsch ist, glaube ich, ganz, bei ganz, ganz vielen Menschen da, auch ganz, ganz vielen jungen Menschen. Ganz, ganz viele Menschen interessieren sich für Theater und neue Strukturen, besuchen Kurse auch für Kulturmanagement und sehen da eigentlich, wie viele Institutionen diesen Change schaffen. Und deshalb bin ich ganz, ganz fest überzeugt, dass wir da ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle auch in den Theatern sehen werden in den nächsten Jahren. Die Träger müssen das mittragen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Entscheidung.
Sie suchen ja auch, ja, sie haben, die Träger sehen ja auch, dass sie eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil was Politik nicht braucht, ist ein Arschlochintendanten, weil dann haben sie ein Problem in der Backe.
Ja, ja, und dann können neue Strukturen, glaube ich, einen anderen Spirit da befördern. Und das muss man natürlich stützen als Politik, das muss man befördern und das muss man auch gleichzeitig beweisen, weil wir jetzt eben nicht nur die Kunst selber sehen und die Möglichkeit mit der Stadt, sondern eben auch die Veränderbarkeit von Führungskultur an sich. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, sozusagen den Spirit aufzunehmen, hey, die Lernbereitschaft, was bedeutet Theaterleitung, die ist ja noch nicht auserzählt. Also wir können ganz, ganz viele Möglichkeiten hier in Anspruch nehmen, auch Modelle durchzuspielen, verschiedene Arten der Führung und gleichzeitig immer sehr, sehr situativ auch zu reagieren auf die einzelnen Situationen. Und das ist ein Aushandlungsprozess, aber es macht gleichzeitig ganz, ganz viel Laune.
Solange am Ende bei Ihnen nicht auch einer übrig bleibt, der dann alles bestimmt. Okay. Wir sprechen am Tag der letzten Generalprobe zur Götterdämmerung. Dann kommt noch ein Regen, dann hauen Sie wahrscheinlich ab. Und dann haben Sie noch mal einmal Zeit zum Durchatmen und dann geht Weimar los. Was machen Sie denn da bis dahin?
Ja, wie immer ein bisschen in die Heimat ziehen. Die schönen Berge im Salzkammergut und die Seen checken, mit meinem Neffen Zeit verbringen. Nein, es ist ein kurzes Durchatmen, wie Sie sagen, ein Vorbereiten. Man ist schon mittendrin. Es ist tatsächlich, diese Vorbereitung hat schon ganz, ganz viele Prozesse angestoßen. Auch in den Ferien muss man sozusagen weiterdenken, weiterarbeiten. Intendant hört nie auf.
Ich trauen Sie abtauchen quasi.
Nicht im Trauen Sie abtauchen und gleichzeitig immer wieder nach vorne blicken und ich freue mich sehr auf unsere Eröffnung.
Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war alles Graue Theorie ab September. Schauen wir uns das dann mal in der Praxis an. Vielen Dank, Valentin Schwarz.
Dankeschön.
Valentin Schwarz war das, der in der kommenden Saison gemeinsam mit Dorian Dreher und Timon Jansen das Deutsche Nationaltheater in Weimar leiten wird. Wir haben schon gehört, es wird spannend werden, es wird ein offenes Theater sein, es wird ein Theater der Dialektik, der Widersprüche sein und es ist mit Sicherheit eine Reise wert, da mal vorbeizuschauen. Das war's für heute hier noch immer aus Bayreuth. Natürlich berichten wir auch über die Eröffnung der Bayreuther Festspiele am 25. Juli. Und bis dahin sage ich, haltet die Ohren steif. Bis dann.